Der RT Deutsch Podcast, aktuell.
Ja, der syrische Zivilschutz hat wie Zivilschutz in allen Ländern der Welt die Aufgabe, bei Katastrophen die Zivilbevölkerung zu unterstützen. Bei Überflutung, Erdbeben, Feuer und so weiter. Und aktuell in dieser Situation des Krieges hilft der syrische Zivilschutz Inlandsvertriebenen. Sie helfen bei der Errichtung von Notunterkünften, bei der Versorgung von Notunterkünften, beispielsweise die Zurückkehrenden aus Rukban werden mit Wasser versorgt. Also das sind Aufgaben, die der syrische Zivilschutz aktuell hat. Und ich habe sie getroffen bei Morek, also südlich, wenige Kilometer südlich von Khan Sheikhoun, direkt an der Grenze eigentlich zur Provinz Idlib. Sie bauen dort eine Notunterkunft auf für die Inlandsvertriebenen aus den Gebieten des südlichen Idlib. Und sie waren an dem Tag dabei und haben nach sterblichen Überresten von Soldaten oder von Zivilisten gesucht. Denn dieses Gebiet war ja lange unter Kontrolle der bewaffneten Gruppen, die dort 2014, 2015 Kontrollposten der Armee, aber auch Dörfer überfallen haben. Dabei gab es viele Tote und diese Menschen wurden von ihren Freunden oder Angehörigen oder Nachbarn einfach nur irgendwo beerdigt, ohne Kennzeichen, weil man die Leichen nicht mitnehmen konnte bei der Flucht vor diesen Kämpfern. Und jetzt, nachdem das Gebiet frei ist, sucht man eben halt nach den sterblichen Überresten. Ich habe ein großes Erdgrab gesehen, aus dem 23 sterbliche Überreste hervorgeholt wurden. Und an dem Tag, wo ich mit Ihnen gesprochen habe, in Morek, haben Sie drei weitere Leichen gefunden. Also der Vorgang ist so, auch während wir im Gespräch waren, also während ich im Gespräch war mit diesen Zivilschutzkräften, kam ein Bagger vorbei, denn sie fuhren zu einem anderen Ort, wo man Leichen vermutete und später ja auch gefunden hat. Und hinter dem Bagger fuhr ein Ambulanzwagen des syrisch-arabischen Roten Halbmondes. Das heißt, diese sterblichen Überreste werden dann ins Krankenhaus nach Hama, das ist die nächstgrößere Stadt und die Provinzhauptstadt der Provinz Hama, gebracht. Dort werden sie untersucht. Man versucht, diese sterblichen Überreste zu identifizieren, um sie dann ihren Angehörigen zu übergeben. Wie diese Menschen ums Leben gekommen sind, können eigentlich nur die berichten, die in der Situation bleiben, die auch beerdigt haben. Also ich habe gehört, dass beispielsweise Soldaten, die an einem Kontrollpunkt überfallen worden waren und entweder getötet oder verletzt worden waren, von ihren Kameraden beerdigt wurden. Aber es gab auch richtige Massaker an Menschen, denen man den Kopf abgeschnitten hat oder man ist über die Leichen mit schweren Fahrzeugen später drüber weggefahren. Und das haben diese Kämpfer sogar selber aufgenommen und ins Internet über Twitter oder Facebook verbreitet. Es gibt unterschiedliche Ursachen, warum diese Menschen ums Leben kamen. Aber wichtig ist eben, dass man jetzt versucht, ihre sterblichen Überreste zu bergen und sie den Angehörigen zu übergeben. Der syrische Zivilschutz ist, wie in anderen Ländern auch, eine Organisation, die vom Staat eingerichtet wird, eine staatlich geförderte Institution. In Syrien wurde der syrische Zivilschutz kurz nach der Unabhängigkeit, Anfang der 1950er Jahre, eingerichtet. Damals entstand auch der syrisch-arabische Rote Halbmond. Der syrische Zivilschutz ist Teil der internationalen Zivilschutzorganisation. Diese Organisationen der verschiedenen Länder sind ja auch miteinander verbunden, weil sie auch bestimmte Regeln haben, die sie einhalten. Sie helfen sich auch gegenseitig, wenn beispielsweise im Iran ein Erdbeben ist oder in der Türkei eine Überflutung. Dann gibt es ja auch immer Hilfe von den Nachbarländern bei solchen Katastrophen. Diese Organisation arbeitet sehr bescheiden, sehr zurückhaltend. Es sind einfache Leute, auch mit denen ich gesprochen habe. Und sie unterscheiden sich von den sogenannten Weißhelmen einmal dadurch, dass sie eine staatliche syrische Einrichtung sind, eine alte Einrichtung sind, Tradition. Die Weißhelme wurden ja erst 2013 ins Leben gerufen, gegründet von einem britischen Spezialoffizier, der früher in Afghanistan und im Irak eingesetzt war. Er hat also Oppositionelle gesammelt und ausgebildet, um sozusagen für die Opposition und für die oppositionell bewaffneten Gruppen auch eine Gruppe zu bilden, die sie unterstützt, die ihnen hilft, die also auch der Zivilbevölkerung hilft in den Gebieten unter Kontrolle der bewaffneten Gruppen. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Berichte darüber, wie diese Hilfe dann tatsächlich ausgesehen hat. Idlib wird ja im Augenblick ganz besonders beobachtet, weil die syrische Armee Anfang Mai begonnen hat, mit Unterstützung der russischen Luftwaffe dort also gegen die Kampfverbände vorzugehen. 90%, das ist eine Aussage von dem russischen Präsidenten Putin, werden dort in Idlib von extremistischen, islamistischen Gruppen kontrolliert und gegen die geht die syrische Armee vor. Das heißt, der mit der Türkei und Iran verabredete Waffenstillstand, die Deeskalationszone, die Pufferzone um Idlib herum, die ja auch von der Türkei kontrolliert werden sollte, das alles hat nicht funktioniert. Und das sollte sicherlich auf diesem Gipfeltreffen jetzt in Ankara am vergangenen Montag besprochen werden. Keiner der Präsidenten hat sich konkret dazu geäußert, dass man sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt hat in Idlib. Die Türkei hat andere Interessen als Russland und der Iran und auch andere Interessen natürlich in Syrien. Und am weitesten gehend war vielleicht die Stellungnahme von Präsident Putin, der gesagt hat, es ist unakzeptabel, dass in Idlib terroristische Gruppen weiter agieren können und man wird die syrische Armee dabei unterstützen, weiter gegen diese Gruppen vorzugehen. Die Türkei will, dass die syrische Armee ihre Offensive einstellt und es gibt Aussagen, die also nahelegen, dass eben die Türkei auch von den USA und von westlichen NATO-Staaten aufgefordert wird, sich in Idlib weiter zu halten, aufzuhalten, ohne tatsächlich dieses Abkommen zur Deeskalation umzusetzen. Es ist eine sehr schwierige Gemengelage. Und Russland und Syrien haben die Zivilisten aus dem Gebiet durch einen Korridor im Osten der Provinz Idlib in die Gebiete der syrischen Regierung kommen können. Sie werden offensichtlich daran gehindert. Also bisher gibt es keine starke Bewegung von Zivilisten aus dem Gebiet heraus. Es wird also noch länger dauern, bis man sich da auf ein gemeinsames Vorgehen einigen kann. Nein, das konnte ich nicht. Ich habe mir die Orte angeguckt, also die Khan Sheikhoun, das war der 4. April 2017. Ich habe mir die Orte angeguckt, wo ein Offizier hat mich begleitet. Er hat mir dieses Loch in der Straße gezeigt, wo also angeblich eine syrische Bombe, eine Gasbombe mit Sarin eingeschlagen sein soll. Er hat mir die Räume gezeigt, die angeblich worden sein sollen bei dem Giftgasangriff. Dieses Haus war intakt. Man fand dort Überreste von den Weißhelmen, also ihre Embleme und sehr viele Medikamente, Wasservorräte. In diesem Haus sollen angeblich viele Menschen gestorben sein. Die ganze Geschichte ist mittlerweile ja nicht weiter untersucht worden. Also es gibt festgefahrene Meinungen im Westen. Man macht die syrische Armee dafür verantwortlich. Aber es gab keine unabhängige Untersuchung vor Ort. Die einzigen, die vor Ort tatsächlich untersucht haben, waren russische und syrische Spezialkräfte. Und der begleitende Offizier da in Khan Sheikhoun sagte, dass sie bis heute das Erdreich immer noch weiter untersuchen, regelmäßig, um herauszufinden, was dort auch genau passiert sein kann. Die Proben, die von der Organisation zum Verbot der Chemiewaffen untersucht worden sind, waren von den Oppositionellen in die Türkei gebracht worden. Dort hat man sie untersucht. Also Russland hat das scharf kritisiert, hat gesagt, es entspricht nicht den professionellen Regeln der OPCW und also der Organisation zum Verbot der Chemiewaffen. Und Syrien und Russland werfen eben halt westlichen Staaten und auch der syrischen Opposition vor, dass sie diesen Vorfall sozusagen selber inszeniert haben. Dieser Angriff, es hat einen Angriff der syrischen Armee gegeben an diesem Tag, aber sehr viel später als der Bericht veröffentlicht wurde, dass angeblich Chemiewaffen dort eingesetzt worden sind. Das wird auch bestätigt durch Überflugprotokolle der russischen Armee. Also da werden Maschinen sind erkannt, aber das ist erst, ich glaube, 3-4 Stunden später. Und diese Maschinen, die damals im Einsatz waren, haben ein Gebäude angegriffen, weit im Osten der Stadt, also weit weg von diesem Ort, wo angeblich der Chemiewaffenangriff gewesen sein soll. Ich habe dieses Haus gesehen. Es liegt also vor, im Osten der Stadt, weit vor dem Ort eigentlich. Das soll ein Munitions- und Waffenlager gewesen sein. Man sieht eindeutig, dass es also durch einen Luftangriff zerstört worden ist. Und dieses Gebäude liegt vor einem Höhlenkrankenhaus. Also dieses Höhlenkrankenhaus haben die Weißhelme oder die Oppositionellen in einen Berg hineingebaut. Ich bin darin gewesen, habe es mir angesehen, teilweise mit Kacheln ausgekleidet, mit Wasserleitungen verlegt, mit Zement die Decke und die Wände verkleidet. Es befanden sich dort Medikamente, alte Instrumente, medizinische Instrumente und Aufzeichnungen über Operationen. Also es wurde als Krankenhaus genutzt, aber vor diesem Höhlenkrankenhaus war eben dieses andere Gebäude, aus dem heraus offensichtlich auch Angriffe auf syrisches Regierungsgebiet vorher verübt worden war. Und ich denke, es gibt sehr viele Fragen. Eine unabhängige Untersuchung hat es dort nie gegeben.
Das war der RT Deutsch Podcast.